beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs Verbietet das Bauen.
Ja, willkommen. Zum ersten Mal direkt aus dem Büro in Oldenburg spricht Daniel Fuhrhab hier mit einem Gast und wir haben einen besonderen Gast, das darf ich schon sagen, ein besonderer Gast in dem Sinne, dass immer wieder, wenn ich sage, verbietet das Bauen, ich dann gerne verweise auf den Wissenschaftler Michael Kopatz und ich sage, Mensch, der fordert nämlich ein Wohnflächenmoratorium. Was das genau ist, werden wir später in diesem Gespräch auch noch klären. Aber ich kann schon sagen, das ist eine Forderung eines Wissenschaftlers, die doch in die gleiche Richtung geht und durchaus eine ähnliche Radikalität und Konsequenz mit sich bringt. Also grundsätzlich, ich freue mich erstmal, dass Sie hier sind. Guten Tag.
Hallo.
Ein Wissenschaftler, der sich hinstellt und in Vorträgen und Artikeln Forderungen stellt, politische Forderungen, das ist ja nicht alltäglich. Wie können Sie das mit Ihrer, sagen wir mal, Einstellung als Wissenschaftler verbinden, der doch eigentlich forscht und der die Wahrheit erkundet und so weiter? Und wenn man Sie mal so hört und sieht irgendwo, wer die Chance hat, sollte das wahrnehmen, ich werbe dafür, dann erlebt man jemanden, der sehr engagiert auch sagt, was müssten wir denn tun und was müssten Sie denn tun? Und da sind Sie doch sehr politisch unterwegs. Wie geht das mit Ihrem Selbstverständnis als Wissenschaftler zusammen?
Ja, also ich finde das sehr kompatibel, weil das, was ich sage, basiert ja auf wissenschaftlichen Analysen. Und ich glaube, Wissenschaft kann mehr tun, als nur den Zustand, wie er ist, zu analysieren und zu beschreiben, sondern kann auch und ist eigentlich auch in der Pflicht zu bedenken, wie kann man diesen Zustand verändern. Wenn man zum Beispiel feststellt, der Zustand, wie er jetzt ist, ist unbefriedigend, also ist es ungerecht oder zerstörerisch oder in irgendeiner Hinsicht nicht zufriedenstellen, dann wird man ja die Wissenschaft fragen, ja, wie können wir diesen Zustand verändern? Also es geht auch immer in Wissenschaft um Veränderungen. Das sieht man ja auch an den ganzen Aufträgen, die von Wissenschaftlern bearbeitet werden. Da werden Modelle, Szenarien entworfen, Zukunftsentwürfe. Und Politiker fragen ständig, welche Potenziale hat jetzt diese Strategie, wenn wir sie umsetzen? Was, wie viele Arbeitsplätze entstehen da und so weiter und so fort? Das sind ja alles Veränderungsprozesse, die man die Politik anschieben will und die wir auch letztlich bewerten müssen. Was muss man tun, um eine Veränderung zu bewirken? Und das, was ich vorschlage, ist insofern dann fundiert auf dem, was wir bisher analysiert haben und wovon ich meine, dass das eine mögliche Perspektive ist. Dennoch, nicht Wissenschaft ist immer, es gibt nicht die objektive Wissenschaft, das sehen Sie in der Ökonomie, da gibt es die Keynesianer und die neoklassische Ökonomie und die Wachstumskritiker und alle haben irgendwie ihre Berechtigung und also die eine Wahrheit, wo dann alle sagen, ja, das ist es, so läuft es ja nun mal nicht. Und deswegen wird auch jetzt für meine Vorschläge und mit dem Wohnflächenmoratorium, wo wir später darauf zu sprechen kommen, das wird nicht sofort sehr viel Zustimmung auslösen, aber wie gesagt, es gibt, ich glaube, einiges Fundiertes, was man dazu sagen kann. Und wenn Ihnen das recht ist, erkläre ich mal, warum wir überhaupt drauf gekommen sind.
Vielleicht kurz eingehakt und den lieben Zuhörern nochmal nachgeschoben, wenn ich von Wissenschaft gesprochen habe und Sie auch von wir sprechen, schwingt etwas im Raum mit, was ich noch mal sagen muss. Also, das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie ist der Ort, an dem Sie also forschen und eben in die Praxis schauen und schauen, wem Sie was denn eventuell erraten können. Wir hatten ja neulich auf diesem Blog im Gespräch auch den Uwe Schneidewind und das vielleicht als Hintergrund, also Klimaschutz im weitesten Sinne, Energie und jetzt gebe ich wieder rüber.
Ja genau, ich meine, man kann den Klimawandel anzweifeln, wissenschaftlich fundiert kann man das eigentlich nicht mehr, aber wenn man sagt, der Klimawandel ist von Menschen verursacht, dann bedeutet das in der Konsequenz, sich zu fragen, wie geht man mit dem Problem um? Wenn der Mensch ihn verursacht hat, wie können wir dann mal diesen verursachenden Faktor zurücknehmen? Und das ist eine Frage, wie können wir Veränderungen anstoßen? Mit welchen politischen Instrumenten? Das ist Wissenschaft. Das ist nicht nur Beratung. Beratung ist dann wirklich den Politikern an der Seite zu stehen, so im Kleinen und ich mal, wie man einen guten Deal machen kann oder so. Aber Wissenschaft hat erstmal die Aufgabe, so einen Vorschlag wie zum Beispiel den CO2-Handel europaweit Da wurde viel zu geforscht und gefragt, was würde dann passieren, welche Konsequenzen hat das, bis es denn politisch umgesetzt wurde. Und letztlich ist das also, denke ich, ein ganz normaler Prozess. Ja, also warum braucht man das? Warum ist das überhaupt ein Thema? Das liegt daran, dass wir schon mit der Ölkrise festgestellt haben, dass der massive zunehmende Ressourcenverbrauch, dass das langfristig keine Perspektive ist, die, sag mal, global tragfähig ist für die gesamte weltweite Bevölkerung. Man war ja so Anfang der 70er Jahre darin einig, dass auch die ärmeren Länder am Süden, dass die Menschen ja wirtschaftlich genauso viel Wohlstand haben sollen eines Tages wie wir. Und dann liegt natürlich der Schluss nahe, naja, was würde das bedeuten, wenn alle so leben wie wir, unseren Lebensstil praktizieren, alle Chinesen, alle Inder, Autos haben, große Häuser und so weiter. Dann sagt ja das Wuppertal-Institut, dann bräuchten wir drei Erden. Dieser Lebensstil, den wir haben, ist global einfach nicht übertragbar. Und wenn man dann zum Schluss kommt, ja, es muss also dann bei den Industriestaaten, bei den Menschen etwas weniger werden, damit die anderen mehr verbrauchen können, nicht auch Wohlstand haben können, dann ist das schon mal ein ganz interessantes Postulat. Wie können wir den Ressourcenverbrauch stabilisieren bzw. reduzieren? Und da hat man Anfang der 70er Jahre gesagt, wir machen qualitatives Wachstum, ne? Qualitatives Wirtschaften. Das ist jetzt ja, 30 Jahre, bald 40 Jahre her. Und was wir geschafft haben seit der Ölkrise ist, dass die Wirtschaft weiter wächst und der Ressourcenverbrauch nicht auch parallel gleichermaßen gewachsen ist. Wir konnten den Ressourcenverbrauch stabilisieren. Aber es ist nicht gelungen, den Ressourcenverbrauch absolut zu reduzieren. Und das hat ganz einfache Gründe. Einer liegt an dem sogenannten Rebound-Effekt. Ich nehme das mal als allgemeinen Begriff. Das meint so viel, dass wir zwar ständig in effiziente Technologien investieren, sie nutzen, diese Einsparerfolge aber kompensiert oder überkompensiert werden durch Komfortzuwachs, Luxus und Größe. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Unsere Autos etwa. Der erste Golf hat ungefähr 750 Kilogramm gewogen. Der Golf jetzt wiegt 1,5 Tonnen. Mittlerweile fahren die Leute mit 2,5 Tonnen schweren Autos durch die Gegend. Geländewagen sind das ja eigentlich. Auf geteerten Straßen muss man sich fragen, ob man das wirklich benötigt. Aber es hat sich etabliert. Die Leute kaufen Kühlschränke, die so groß sind wie Kleiderschränke. Und da steht dann A+ drauf. Und dabei ist das allenfalls effiziente Verschwendung. E-Bikes sind groß in Mode, aber ich habe noch keinen Autofahrer getroffen, der sein Auto abgeschafft hat und auf ein E-Bike umgestiegen ist. Zusätzlicher Ressourcenverbrauch. LED-Fernseher sind eigentlich viel sparsamer als die Röhrenfernseher. Dafür sind die jetzt so groß, ja, wie ein Kleinkino. Die Leute können ja schon den Mindestabstand zum Fernseher gar nicht mehr einhalten in ihren Wohnzimmern. Und überall also große Expansionen, Kaffee-Vollautomaten, die ständig am Strom sind. Und das hat dazu geführt, dass in den privaten Haushalten der Stromverbrauch seit 30 Jahren beständig um 1,5% gestiegen ist. Obwohl alle Geräte effizienter wurden, Sparlampen montiert wurden und so weiter. Jetzt seit 2 Jahren gibt es eine Stabilisierung. Warum das kommt, das würde ich gleich noch später erklären. Aber das ist erstmal so die, sag mal, die Phänomenologie der allgemeinen Expansion, die halt Effizienzerfolge kompensiert. Und ein dramatisches Beispiel, das ist ja heute der Fokus hier im Gespräch, ist, dass wir überall in Deutschland Gebäude sanieren, dämmen und die Gebäude effizienter machen. Und das hat zu diesem faszinierenden Ergebnis geführt, dass der Energiebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche um über 10% zurückgegangen ist in den letzten 10, 15 Jahren. Gleichermaßen ist der Raumwärmebedarf pro Kopf sogar noch leicht gestiegen und nur langsam rückläufig, weil wir immer weitere Wohnungen gebaut haben. Und die müssen ja beheizt werden. Und so ist in Deutschland quasi der gesamte Effekt der Gebäudesanierung. Überall sehen wir das ja in Deutschland. An allen Straßen und an Ecken sieht man Gerüste, wie Gebäude eingedämmt werden. Ist quasi verpufft durch Mehrkonsum, durch immer größere Wohnungen.
Selbst radikal schrumpfende Städte wie Gelsenkirchen, Recklinghausen, Essen, selbst sie haben eine rege Neubautätigkeit. Auch Wuppertal, wo ja das Wuppertal-Institut beheimatet ist. Immer wieder Neubaugebiete und immer wieder Häuser, die auch beheizt werden müssen. Und da, das war für mich so der erste Mal so, das richtig, so ein richtiges Aha-Erlebnis, dass ich gedacht habe, es kann doch eigentlich nicht sein, dass eine Bevölkerung, die ständig schrumpft, beständig neu baut. Wo soll das hinführen? Und wie sollen wir unsere Ziele, die wir beim Klimaschutz uns gesetzt haben, wie sollen wir die jemals erreichen, wenn das so weitergeht? Also wenn es nach oben keine Grenze mehr gibt. Beim Klimaschutz ist es ja wie mit einer Diät. Wenn Sie, sagen wir mal, ein sattes Übergewicht haben, dann sind die ersten 10 Kilo, nimmt man schnell ab. Ja? Beim Klimaschutz ist ähnlich. Die ersten 1-2 Tonnen, die sind schnell eingespart. Aber dann wird es immer schwerer. Ne? Bei der Diät ist es auch so. Und beim Klimaschutz, ich sage, wir sind jetzt bei 10 Tonnen pro Bundesbürger. Es wird uns relativ schnell, wir werden es relativ gut noch hinbekommen, auf vielleicht 9 oder 8 Tonnen zu kommen. Aber dann wird es immer schwerer. Und wir wollen eigentlich, um unsere Verpflichtung einzuhalten beim Klimaschutz, auf 2 Tonnen bzw. 1,5 Tonnen. Und das ist meine feste Überzeugung, ist mit grünem Wachstum oder dieser, mit der ständigen Expansion, wie wir sie jetzt kennen, nicht realistisch. Und ich bezweifle auch, dass die Menschen an sich das wirklich ersehen.
Das heißt, auch so, wie Sie es jetzt dargestellt haben, beim Bauen und Wohnen ist es genauso wie bei jeglichen anderen Konsum, bei der Mobilität, bei den Gütern, die man zu Hause hat, bei den elektrischen Geräten, die man zu Hause hat. Also in all diesen Bereichen ist es so, wir haben tendenziell mehr, wir haben mehr Raum, wir haben mehr Geräte, wir haben mehr PKWs pro Person und von daher frisst das dann all diese Effizienzgewinne wieder auf. Ja, und am Ende bleibt keine Einsparung übrig. Wobei ich ja zu dem Spezialthema mit den E-Bikes, es gibt aber doch ja auch einige, die sich bei Ihnen am Wuppertal-Institut damit beschäftigen und die sagen, Mensch, das ist die Zukunft. Und wenn wir dann im Ruhrgebiet zum Beispiel diesen tollen, phänomenalen Ruhrschnellweg bauen, dann können die Leute in Ruckzuck, können die 30, 40 Kilometer fahren mit dem Fahrrad, dann vielleicht mit dem E-Bike ab einer bestimmten Kilometerzahl und würden das sonst vorher mit dem Auto machen. Ja. Ja, dann wäre das doch eine Einsparung, oder?
Also das könnte theoretisch so sein. Deswegen wird es ja auch so propagiert. Aber wir sind ja auch sehr empfänglich dafür. Es ist eine neue Technologie. Es macht das Leben irgendwie noch bequemer. Es ist irgendwie hip. Also es passt ja absolut, sagen wir mal, in unserem Konsum-Mainstream. Es ist wachstumskompatibel, nicht, weil es wird ein neues Produkt in den Markt etabliert. Das viel teurer ist als ein normales Fahrrad, wo man alle 2 Jahre einen neuen Akku für kaufen muss. Und also, sag mal, wachstumswirtschaftspolitisch mäßig ist das ein wunderbares Projekt. Und dementsprechend gibt es da auch Promotoren. Auch Politik ist dafür, weil es in jeder Hinsicht kompatibel ist mit unserem bestehenden System. Wenn man sich jetzt im Wuppertal vorstellt, da die steilen Berge, ja, wenn die Leute denn tatsächlich ihr Auto stehen lassen würden deswegen, dann wäre das, dann könnte die Rechnung aufgehen, aber bisher kann ich das nicht beobachten. Die Zahl der Pkw, die zugelassen werden in Deutschland, insgesamt sind immer mehr Autos auf den Straßen. Obwohl immer es heißt, ja, die jungen Leute, die wollen jetzt ja nur noch ein tolles Handy haben und so, die legen gar keinen Wert mehr aufs Auto. Ja, aber die Automobilindustrie, die ist ganz entspannt. In ihrer, ja, mal Hauszeitschrift sagen die, die haben Befragungen gemacht und festgestellt, die jungen Leute verschieben ihre Anschaffung bloß um 5 bis 8 Jahre. Macht euch keine Sorgen, wir werden hier nicht weniger Autos verkaufen. Die sind da ganz entspannt, aber in den Medien wird das halt gerade so immer wieder transportiert. Ein eigenes Auto ist gar nicht mehr hip. Es gibt ganz viel Carsharing und so. Und da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Das Elektrofahrrad kann es, ja, da muss man mal sehen, was daraus wird. Es besteht die Gefahr, dass auch hier nur ein weiterer Expansionseffekt entsteht.
Also was Sie jetzt beschreiben, ich habe es bewusst mal angesprochen, weil das eben im Detail dann ja manchmal doch schwierig zu beurteilen ist, was bringt uns jetzt weiter und was bringt uns nicht weiter. Im Bereich des Bauens gibt es ja die schönen Passivhäuser und Niedrigenergiehäuser und Plusenergiehäuser, die, ja nun, wo ja auch unheimlich viel guter Wille drin steckt und unheimlich viel Engagement, um weniger zu verbrauchen und sicher auch viele super tolle Ideen bei rauskommen. Und wenn man sagt, es wird neu gebaut, dann ist es sicherlich auch schön, wenn das auf eine effiziente Art und Weise geschieht und wenn die Häuser, die da entstehen, dann auch wenig verbrauchen. Das ist sicherlich schön. Nur eben das Grundproblem, dass überhaupt immer mehr gebaut wird und die Wohnfläche pro Person steigt. Das wird dadurch natürlich überhaupt nicht berührt. Und deshalb denke ich, das erinnert mich ein bisschen daran, da passt auch einiges, warum es so beliebt ist, dieses Thema Passivhäuser und Niedrigenergiehäuser, wie bei E-Bikes, weil es irgendwie auch mit Technik zu tun hat. Da werden dann Wärmerückgewinnungs-Lüftungsanlagen gebaut, also so ein bisschen Hightech-mäßig, ein bisschen mit neuen Materialien was gemacht, und von daher ja, das ist natürlich was, wo man vielleicht gerne auch nochmal einen Topf aufmacht, um das zu fördern, während irgendwie ein Haus sanieren, naja, ist schon weniger spektakulär, und wie man weniger Fläche verbrauchen kann, das ist dann überhaupt nicht spektakulär.
Ja, das ist auch, es ist nicht wachstumskompatibel, und es ist auch nicht mit der ganzen, sagen wir mal, Kommunalpolitik bisher kompatibel. Es ist eine absolut exotische Idee. Und Passivhäuser kann ich jetzt nicht wahrnehmen, dass das besonders hip ist. Man redet zwar viel drüber, nicht? Sie reden viel drüber. In unseren Kreisen, in der Wissenschaft ist das ein Thema. Aber wenn die normalerweise bauen die Leute 0815, Wärmeschutzverordnung. Die Leute machen, was Pflicht ist. Und Gottlob ist ja bald Pflicht, Null Energie, ne? Ab 2017 oder 2018 ist ja Null Energie, ist ja dann Vorschrift im Neubau, und dann entlastet man die Leute, sich da weiter noch drüber den Kopf zu zerbrechen. Dann haben wir wenigstens im Neubau da mal minimale Verbräuche. Und dann ist die Frage, wie kommt man an den Bestand ran? Aber selbst, ich meine, Null Energie heißt ja nicht, dass kein Energieverbrauch da stattfindet. Aber das ist auch schon so ein Ansatzpunkt, den ich für absolut begrüßenswert halte, dass man, wenn man mit so einem Rahmen die Leute dazu bringt, dass sie zumindest dann bestimmte Mindeststandards einhalten. Jetzt hier in dem Fall beim Bauen.
Na gut, beim Neubau, sag mal, es wurde dann, ich glaube ab 2019 oder so, gibt es die nächsten Verschärfungen aller Wahrscheinlichkeit nach, aber die Diskussion dreht sich beim Neubau sehr stark noch um die Frage, wie viel Aufwand ist erforderlich, um Standards wirklich so extrem anzusetzen beim Neubau, dass sie in Richtung Nullverbrauch gehen. Also ist diese Verschärfung, die da möglicherweise kommen wird, überhaupt noch sinnvoll oder nicht? Ne? Weil natürlich, wie Sie es selber vorhin gesagt haben, die ersten 10% oder so, die sind immer so schön leicht. Und so ist natürlich auch beim Neubau, also sagen wir mal, von 100 auf 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr zu kommen, das geht natürlich, aber dann die nächsten, dann auf Null zu kommen, da ist dann schon wieder die Frage, wie vertretbar das ist. Aber wir wollen ja gar nicht über Neubau sprechen, und wir wollen ja nicht über mehr und neuen und anderen Konsum sprechen, sondern darüber, dass, wie Sie so schön sagten, dieses qualitative Wachstum, das schon seit Jahrzehnten diskutiert wird, unsere Probleme scheinbar nicht löst und in der Summe wir all diese Ziele nicht erreichen. Vielleicht noch mal kurz zu den Zahlen, die Sie dafür auch genannt haben, mit den Tonnen pro Jahr und so weiter. Ist das dann CO2-Ausstoß oder CO2-Äquivalent, oder wie muss man das jetzt korrekt?
CO2-Ausstoß pro Kopf im Jahr haben wir jetzt gerade ungefähr 10 Tonnen.
Und
was,
Sie?
Was sind 10 Tonnen? Oh. Wir liegen jetzt, also ich mit meiner Familie mit 4 Personen, bei 5 Tonnen pro Kopf. Aber das heißt dann auch schon quasi, also kein eigenes Auto, nur selten Auto fahren, nicht fliegen, regionale Produkte kaufen, wenig Fleisch essen, ein Haus haben, was extrem wenig Energie verbraucht. Also man muss halt schon einiges umsetzen, damit man auf diese 5 Tonnen kommt. Das werden nicht so viele sein, bei denen das so ist. Wenn Sie einen Flug jetzt machen nach Australien, nicht, dann ist die Bilanz für 2-3 Jahre total, ich sag mal, im Negativen. Das merke ich immer bei den Seminaren mit Studenten, wenn die dann Punkte kleben, wie viele Tonnen sie haben. Und dann sind manche, die passen gar nicht mehr in die Skala rein, weil die haben bei 15 oder 20 Tonnen liegen in dem Jahr, nicht mit einem Flug. Und insofern, das ist sehr variabel, je nachdem, welchen Lebensstil man hat. Ich sag mal, es geht von 5 bis 15 Tonnen so in Deutschland. Im Schnitt liegen wir bei 10. Wie wird das gerechnet? Wird einfach der gesamte Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland wird geteilt durch die Zahl der Einwohner. Eine ganz einfache Rechnung. Und man weiß halt ziemlich genau, wie viel CO2 emittiert wird im Jahr. Und deswegen kann man sehr gut diese Bilanz durchführen. Und in China liegt mittlerweile der Ausstoß pro Kopf, ich glaube, bei 7 Tonnen. Ich musste jetzt neulich eine Grafik im Vortrag korrigieren. Da war das noch bei 4,5 Tonnen. Also ein paar Jahre vergehen und China emittiert gleich 2 Tonnen, 2,5 Tonnen mehr. Indien liegt im Schnitt aber bei 1,5 Tonnen.
Die haben auch das Recht, mehr zu emittieren. Und was sind jetzt zum Beispiel, wenn man sagen würde, 2 Tonnen wäre jetzt das Ziel, oder nochmal 1,5 Tonnen haben sie schon. 1,5 Tonnen kann man sich gut vorstellen, wenn man sich überlegt, sie haben jetzt ein Auto mit 150 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer. Nicht so ein normaler, kein Kleinwagen, aber auch kein großer Wagen. Da hätten sie schon nach 10.000 Kilometern 1,5 Tonnen verfahren. Und das macht ungefähr deutlich, also dann muss man ja noch heizen, Geräte betreiben, Lebensmittel einkaufen. Also das ist schon an sich ein extrem ambitioniertes Ziel.
Also Herr Kopatz, jetzt ist es so, Sie als Wissenschaftler erklären jetzt erstmal, ja, so geht es nicht weiter, ist alles viel zu viel CO2-Ausstoß. Ja, okay, habe ich jetzt verstanden. Ja, und was jetzt?
Ja, also da gibt es jetzt 2 Lösungsansätze im Groben. Die einen, das ist so der dominante Dialog, die setzen auf Technik. Die sagen, also Kühlschränke müssen effizienter werden, Häuser noch besser gedämmt, Heizung noch effizienter, Autos effizienter und so weiter. Und Autos sind ja auch effizienter geworden, aber gleichzeitig immer schwerer. Und das wird aber nicht in Frage gestellt. Nicht das, die Gewichtszunahme zum Beispiel. Oder Flugzeuge beispielsweise werden auch immer effizienter. Aber wir fliegen halt auch immer mehr. Und das Wachstum wird nicht in Frage gestellt. Und mein einfacher Lösungsvorschlag lautet, neben den anderen Dingen, die wir tun. Wir brauchen ja diese ganzen grünen Technologien, auch erneuerbare Energien und so. Alles sehr wichtig. Aber wenn wir die Einsparerfolge, also wenn wir dafür sorgen wollen, dass effiziente Technologien tatsächlich zu verringertem Verbrauch führen, wäre es gut, wenn wir die Expansion begrenzen. Sprich also beim Fliegen sagen, wir fliegen sehr viel in Deutschland, aber wir fliegen nicht noch mehr. Dass wir sagen, wir begrenzen jetzt die Start- und Landung auf dem gegenwärtigen Niveau oder die Zahl der Passagiere. Ein sehr hohes Niveau. Ich kenne einige Kollegen, die würden sagen, wir müssen eigentlich ganz stark runter. Man stelle sich vor, nicht? China, Indien, Brasilien, alle fliegen genauso viel wie wir. Das wäre ein Klimagau. Also eigentlich geht das Niveau, ist eigentlich inakzeptabel. Aber immer ganz diplomatisch und vorsichtig, wir legen darauf einen Deckel. Parallel werden die Flugzeuge effizienter und dann ging der Verbrauch tatsächlich zurück. Ja? Ein ganz einfacher Vorschlag, der politisch aber tabu ist. Ja? Genauso wie mein Vorschlag, kein Straßenneubau. Auch das muss man eigentlich aus meiner Einschätzung propagieren, wenn man sagt, wir wollen CO2-Minderungen, also Klimagase im Verkehrsbereich reduzieren. Beträchtlich reduzieren, dann gelingt das natürlich unheimlich schwer, wenn ich immer noch weitere Straßen baue und immer mehr Lkw-Verkehr zulasse. Das ist die Perspektive. Und diese Perspektive so zu gestalten, dass man sagt, wir begrenzen jetzt den Lkw-Verkehr auf dem gegenwärtigen Niveau, insbesondere dadurch, dass wir keine neuen Straßen bauen und das weiter ermöglichen. Stattdessen investieren wir alles, was wir in Straße, Neubau gesteckt haben, in Schienensysteme und tragfähige Systeme, und kümmern uns mit dem Restgeld nur noch um den Unterhalt der Straßen. Ich spreche hier nicht von Verzicht, ne? Nur von Stabilisierung. Dann hätte es einen gravierenden Effekt. Dann würde sich tatsächlich der Verbrauch, würde der CO2-Ausstoß tatsächlich runtergehen, ohne dass wir dann mal auf einem Pfad der Entbehrung beschreiten würden. Und das gilt für viele Produkte. Wenn Sie mit den Menschen sprechen, die wenigsten, also vielleicht 8 bis 10 Millionen Bundesbürger, die mal einkommensarm sind. Aber der Rest der Bevölkerung würde überwiegend sagen, eigentlich materiell habe ich eigentlich genug. Ich habe alles, was ich brauche. Trotzdem ist unsere Wirtschaft so konzipiert, dass wir immer mehr kaufen und auch haben wollen. Es gibt ja gute Gründe, warum wir so viele Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Das ist jetzt hier kein Thema. Aber diese Strategie absolut zu begrenzen, das oder eine Rahmenbedingung zu schaffen, politische Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine solche Strategie ermöglichen und den Leuten dabei helfen, sich verantwortungsvoll zu handeln, verhalten, das wird jetzt immer populärer. Ich war vor einigen Jahren, war ich damit noch sehr, eine sehr exotische Forderung, sage ich. Ne? Aber wenn man das jetzt sieht, sind immer mehr Kollegen, kommen zu dem Eindruck, also nicht nur vom Wuppertal-Institut, dass Appelle und Informationen und gute Worte alleine keine Verhaltensveränderungen in dem Bereich bewirken, wo wir, sag mal, wirklich an unsere Routinen und unsere Gewohnheiten rangehen. Ja, das könnte ich jetzt gleich nochmal beschreiben, warum es uns so schwer fällt, das zu tun, was wir eigentlich für richtig halten. Soll ich das mal machen, oder?
Naja, ich sage mal so, wenn Sie das so sagen, eigentlich ist das etwas, wo es mich dann reizt zu sagen, ja, na klar, kein Straßenneubau, selbstverständlich, ne? Ist ja eine logische, vernünftige Forderung. Okay, Punkt. Ja, schön. Andererseits...
Die Leute, nein, das ist nicht logisch und vernünftig. Ja. Das sagt jeder normal auf der Straße, wieso? Die A, was weiß ich, 43 ist ja total verstopft.
Genau. Ey, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, ein Auto nach dem anderen. Und hier oben im Norden, hier die A20, das ist ja, also die Lokalzeitung, glaube ich schon, dass die immer wieder auch klar sagt, also und die IHK, die sagt auch, also diese A20 im Norden, Küsten, parallel zur Küste, fehlt einfach noch eine Autobahn. Das ist dann, man sieht das einfach, ne? Da ist hier noch keine. Hier ist überall alles rot auf dieser Deutschlandkarte, die gerade hinter uns ist. Stellen Sie sich eine vor. Und da an der einen Stelle ist noch nicht rot, da fehlt die Autobahn. Oder ich erinnere mich in Berlin, wie ich auch mit Politikern zusammengesessen habe, Stadtplan von Berlin. Und dann ist da dieser Autobahnring, der geht den ganzen Westen rum, aber im Osten nicht. Ja, da muss doch geschlossen werden.
Ja.
Geht doch nicht. Hat man ja auch angefangen, jetzt ein bisschen zu machen. Ja. Also, und es gibt diesen tollen Verkehrswegeplan, wo also Straßenbauprojekte bis zum Abwinken sind, von also ohne Ende. Und da ja auch viele wichtige und notwendige, sagt der jeweilige Betroffene und sagt, Mensch, wir haben jetzt, wieso sollen wir jetzt warten? Wir haben schon so lange warten müssen, unsere Ortsumgehung, die muss endlich noch kommen, die lokale Wirtschaft und so weiter und so weiter. Ja, wie ist das? Das, was Sie zuletzt gesagt haben, ging ja jetzt ein bisschen darauf ein, dass Sie sagten, dass inzwischen mehr Fachkollegen auch durchaus die Meinung vertreten. Glauben Sie wirklich und tatsächlich, dass so eine weitgehende und radikale Haltung wie kein Straßenneubau, dass da mehr Menschen für zu gewinnen sind heutzutage aufgrund so einer abstrakten Sache wie, naja, CO2 pro Person ist wohl doch ein bisschen zu viel?
Also ich glaube nicht, dass es irgendeine nennenswerte Proteste von Seiten der Bürger gäbe, wenn man den Etat für Straßenneubau jetzt über, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahre langsam ausschleichen lassen würde. Das ist ja ein kognitives Phänomen. Wenn etwas langsam geschieht, dann stellen die Leute sich darauf ein, ohne sich groß darüber aufzuregen. Benzin ist jetzt ja auch wahnsinnig teuer. Aber dadurch, dass es dann doch über einige Jahre vor sich gegangen ist und das eine langsame Anpassung war, jetzt leben die Leute damit, als wenn das das Normalste der Welt wäre. Der Shifting Baselines nennt man das ja auch. Das geht ja auch im Negativen aus. Also wenn der Klimawandel, diese 1 Grad Erwärmung, wenn wir das innerhalb von 3 Jahren erlebt hätten, dann wären die Leute halb, also wahnsinnig geworden, hätten gesagt, wir müssen unbedingt jetzt sofort handeln. Aber da es über Jahrzehnte geschieht, so ein schleichender Prozess ist, merkt keiner, dass man akut reagieren muss. Das ist, als wenn man im Zug sitzt und mit 150 dahin rast, wenn daneben der Zug genauso schnell fährt. Oder nur ein bisschen schneller, hat man das Gefühl, sich nur ganz langsam fortzubewegen. Und das ist halt bei dem Klimaphänomen auch so. Das löst keinen Handlungsdruck aus. Der Referenzrahmen, der verschiebt sich halt mit. Und man nimmt die Veränderung gar nicht so stark wahr. Das ist ein Grund, weshalb die Leute da mal nicht so bereit sind, akut jetzt für sich was zu verändern. Es gibt noch andere Gründe. Aber das lehne ich jetzt ab, die Frage war ja eine andere. Also wenn jetzt die Bürger sagen, ja, die Straße ist verstopft, das werden sie in dem Moment sagen. Aber meine Einschätzung ist, dass das jetzt nicht so ein, ja, ich meine, Bürgerprotest wie zum Beispiel gegen Atomkraft oder so auslösen würde. Ist meine Vermutung, ist natürlich Spekulation. Ich glaube, für Politiker ist das viel problematischer, weil ich sag mal, das ist wie ein Dogma. Es ist so stark verankert in dem politischen Alltag, Entscheidungsprozess. Und jede Straße hat ja irgendwie für sich eine gewisse argumentative Grundlage. Ne? Also es gibt ja immer dann Studien, die dann erheben, wie wichtig die ist. So funktioniert ja auch Wissenschaft. Die rechnet ja nicht nur aus, wie man das Klima schützen kann. Und ich erlebe regelmäßig bei Veranstaltern und Politiker, die in ein und demselben Satz sich für den Klimaschutz aussprechen, und gleichzeitig für den Ausbau der Autobahn.
Und das nenne ich, das ist gelebte Schizophrenie. Und die Bürger sind ganz genauso. Die Leute fahren mit dem SUV zum Bäcker und reden dabei über den Klimaschutz. Kenne ich. Das ist was ganz Normales. Und das kann man den Leuten noch nicht mal vorwerfen. Wir kriegen das wunderbar hin, zu verdrängen. Nehmen Sie mal das Thema Rauchen. Das war ja, jetzt gilt es ja, war neulich hat ja sogar jemand gesagt, ein Politiker, der wollte das unter Strafe stellen, wenn jemand im Auto raucht und Kinder sind dabei. Ja, so weit sind wir jetzt. Die Leute nehmen es zumindest kulturell jetzt, war schon fast als Körperverletzung, wenn jemand im Auto sitzt und raucht und Kinder sind dabei. In meiner Jugendzeit war das ganz normal. Wie kam jetzt die Veränderung? Kam die jetzt, weil die Leute sich gedacht haben, also nee, Rauchen, das ist echt eine üble Sache, das tue ich mir nicht mehr an. Sind die Leute plötzlich vernünftig geworden? Nein! Die Gefahren des Rauchens war, sind, was ich seit den 60er Jahren, spätestens seit den 70er Jahren bekannt. Ne? Und die Leute haben es ignoriert. Aber dann hat Politik ein Instrumentenmix eingesetzt, um die Leute davon zu überzeugen, es anders zu machen. Sie haben Tabak teurer gemacht. Sie haben informiert. Nicht nur mit Zeitschriften, sondern sie haben zum Beispiel auf den Tabak zum Schluss drauf geschrieben, Rauchen ist tödlich. Vorher bloß nur eine kleine Aufschrift, der EU-Umweltminister, Gesundheitsminister rät. Erst vorsichtige Informationen, jetzt demnächst kommen ja grausige Fotos auf die Tabakschachteln. Dann gab es Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden, in Bahnhöfen, in Zügen, schließlich dann in Kneipen. Werbeverbote im Fernsehen, Werbeverbot. Unvorstellbar war das früher eigentlich. All das hat man gemacht und das hat die Leute auch in ihrer Selbstwahrnehmung verändert. Erstmal rauchen viel weniger, ein Drittel weniger mit Sicherheit. Und mittlerweile ist es halt nicht mehr cool zu rauchen. Und das kam durch einen langsamen Veränderungsprozess, der im Prinzip politisch initiiert war, aber auch intrinsisch dann motiviert getragen wird. Denn das ist der entscheidende Ansatz, dass man diese Veränderung im Wechselspiel zwischen Politik und Bürgern auf den Weg bringen kann, diesen, nicht mein Chef Uwe Schneiderwind würde sagen, diesen Transformationsprozess. Und dafür gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Und einer ist halt, das Beispiel Rauchen bringt das ganz schön auf den Punkt. Und Stichwort Verdrängung nochmal, was ist denn jetzt bei den Leuten, die jetzt immer noch rauchen? Die sagen, ach weißt du, Helmut Schmidt ist ja auch 95. Ja. Also die machen weiter wie bisher mit, sagen wir, haben dann so eine kleine Intim-Empirie und sagen sich, naja gut, ne, irgendwie stimmt ja vielleicht doch alles nicht. Übrigens das größte Problem auch beim Klimaschutz. Wo bloß ein vermeintlicher Experte in der Öffentlichkeit gesagt haben, also das mit dem Klimawandel, ich bin da gar nicht so sicher, dass der Mensch dafür verantwortlich ist. Und an diesem Strohhalm klammern sich dann die Leute, wenn sie dann weiter mit ihrem Auto fahren und fliegen und halt all das tun, von dem sie eigentlich denken, oh, ist vielleicht doch nicht so ganz richtig, dann sagen sie sich, naja, ist noch gar nicht so ganz geklärt. Das ist halt so das Phänomen des Verdrängens. Das können wir wirklich perfekt.
Also, Sie haben das jetzt so schön geschildert beim Rauchen, wie ein Zusammenwirken von kleinen Schritten dafür gesorgt hat, dass letzten Endes ein riesiger Wandel geschehen ist. Also kleine Schritte auf verschiedenen Ebenen. Einerseits durch bestimmte Verbote in bestimmten Bereichen, natürlich Informationen oder eben ein Kappen der Werbung. Also nicht. Sie haben ein vielschichtiger Prozess aus vielen kleinen Schritten, der letzten Endes einen extremen Wandel bewirkt hat, wie wir den beim Rauchen haben. Also ich kann ehrlich gesagt mich auch erinnern, in den 70er Jahren im Auto, lange Autofahrten mit Zigarettendunst, ja, weiß ich auch genau, wovon Sie sprechen. Und meine Kinder, die gucken mich an, also wenn die jetzt erleben, dass die haben auch eine ganz andere Sensibilität dafür, weil die also in einer Situation, wo eigentlich noch Luft ist und wo das in einem großen Raum ist und einige wenige Personen riechen nach Rauch, das merken die sofort. Da sind die ganz anders sensibilisiert, weil das so ungewöhnlich geworden ist. Nicht? Das hat sich auch total verschoben. Aber gut, weshalb ich ja auch dieses sage, verbietet das Bauen, ist, weil ich glaube, dass wenn man sich einmal auf den Gedanken einlässt, man könnte ohne jeglichen Neubau auskommen. Jetzt hier bei Straßen wie bei Gebäuden. Ich denke mal, das ist ein ähnliches Thema. Und dann mal überlegt, was wäre denn, wenn es nicht erlaubt wäre, neu zu bauen. Was würde denn passieren? Was müssten wir denn dann tun? Und wenn man das dann bis zu Ende durchdenkt und in jedem Bereich und auch in jeder Art und Weise, wo, in welchem Ort und so weiter, dann denke ich eben, dann merkt man plötzlich, wenn man darüber nachdenkt, diskutiert, recherchiert, oh, da ist ja doch einiges drin. Und das, denke ich, ist sozusagen auch ein Sinn von solchen Forderungen. Möchte damit mal überleiten, weil Sie haben jetzt von den weitgehenden Forderungen haben Sie geschildert, diejenige zu sagen, dann werden eben keine Straßen mehr neu gebaut und vielleicht wird einfach über 10 Jahre der Neubauetat mal auf Null geschmolzen. Okay, gucken wir mal, welche Parteien das möglicherweise ins Programm übernehmen. Wir sind hier voll Optimisten. Und andererseits haben Sie beim Flugverkehr auch diese radikale jetzt Möglichkeit mal skizziert zu sagen, okay, die vielleicht noch nicht radikal genug ist, nämlich die Anzahl der Starts und Landungen einfach auf dem jetzigen sowieso zu hohen Stand, aber immerhin zu limitieren. Dann würde dann der Verteilungskampf, das lassen wir jetzt mal aus, was dann passieren würde, wer darf denn wo, wie viel, wann, aber so. Und in diesem Sinne und in diesem Zusammenhang haben Sie eben gesagt, naja, wie wäre es mit einem Wohnflächenmoratorium? Was verbirgt sich hinter so einem Begriff, der ja so ein bisschen sperrig ist?
Ja, also Moratorium heißt erstmal nur so viel wie innehalten. Und das würde bedeuten, dass eine Stadt halt, die keinen Nettozuwachs an Einwohnern hat, netto auch nicht mehr neu baut, sondern versucht, mit dem Bestand, der da ist, auszukommen. Also Osnabrück jetzt beispielsweise, das Städtchen, wo ich lebe, das würde dort bedeuten, jetzt, sie sind ja seit ein paar Jahren jetzt geschrumpft und das würde bedeuten, kein Neubau. In der Konsequenz, also rechtlich umzusetzen, wäre das ganz einfach, nicht über das, was ich schätze, das Bundesraumordnungsgesetz oder wie auch immer. Das ist letztlich nur eine Formalie. Aber was würde passieren dann? Mit einmal ständen die Planer und Bürgermeister vor dem Problem, dass es immer noch weiter junge Familien gibt, die ein eigenes Häuschen haben wollen mit Garten. Nun gibt es die dann ja kaum noch, jedenfalls nicht neu. Und dann stellt sich die Frage, ich sag's mal so ganz kess, wie kriege ich die Alten aus den Häusern raus? Weil ich bin ja jetzt, meine Kinder sind jetzt 14 und 16 und in spätestens 4-5 Jahren sind wir alleine in unserem Haus. Und dann muss auch ich mir die Frage stellen, brauchen wir den ganzen Platz eigentlich noch? In der Regel bleiben die Leute da wohnen, bis sie wenn wir im Pflegefall sind und im Heim untergebracht werden muss. Dann wird das Haus verkauft und dann kann eine junge Familie einziehen. Bis dahin, also wie würde man jetzt schätzen bei uns, wenn ich da mal ganz gut hinkomme, wären es jetzt locker noch 35 Jahre, die meine Frau und ich in einem viel zu großen Haus leben würden. Es hat 120 Quadratmeter, ist ja heutzutage klein, aber wie auch immer. So, ich stelle mir vor, an meiner Tür klopft dann jemand, der sagt, Herr Kuckwatz, ich hätte da ein Bonusprogramm für Sie von, was weiß ich, Betrag X, 5.000 Euro oder 10.000 Euro, keine Ahnung. Wenn Sie Ihr Haus freiziehen und da einer jungen Familie da den Vortritt lassen, Sie verkaufen das Haus und wir helfen Ihnen dabei, also Sie kriegen diese Prämie und wir helfen Ihnen dabei, hier eine schöne Wohnung zu finden mit potenzieller Pflegemöglichkeit oder mehr Generationen wohnen oder Mehrzweckhäuser, wo man Gemeinschaftsräume hat für Fitness, für Gästezimmer, wenn die Kinder und Enkel zu Besuch kommen. Also attraktive Wohnformen, die bieten wir ihnen gleichzeitig an. Also ich persönlich würde mir das denn schon überlegen. Aber zurzeit wird diese Diskussion gar nicht geführt. Es fragt ja gar keiner. Es gibt keine Kampagne dafür. Es gibt keine Sensibilität, kein Bewusstsein dafür, dass es, sag mal, gesellschaftlich opportun sein könnte, sein Haus, seine Wohnung freizuziehen. Das ist einfach noch nicht etabliert, weil es nicht thematisiert wird. Und wenn man jetzt so ein Moratorium hätte, dann würde es ein Thema werden. Wahrscheinlich würde auch schon was in Bewegung geraten, wenn eine Stadt einfach an sich mal versuchen würde, eine Kampagne dieser Art ins Leben zu rufen.
Um das mit dem Moratorium erst nochmal, sagen wir, alle Aspekte davon zu erfassen, das hieße ja auch, das wird dann überprüft. Also man schaut sich dann, so habe ich das verstanden, wenn ich das gelesen habe von Ihnen, dass Sie sagen, Mensch, also man schaut natürlich dann, wie entwickelt sich die Einwohnerzahl, wie entwickeln sich bestimmte Kriterien, wie eben Zuzug der Bevölkerung und nach 5 Jahren oder wann auch immer, schaut man nochmal nach und wenn man jetzt feststellt, oh, plötzlich ziehen aber alle Leute nach Osnabrück und wir haben eine totale Umkehr, dann würde das wieder auf den Prüfstand gestellt.
Dann wäre Neubau in Ordnung, würde ich mal sagen jetzt. Ne? Ich muss hier ergänzen, es ist jetzt erstmal ist es keine politische Forderung, ne, sondern ist einmal eine konzeptionelle Überlegung, so würde ich das nennen. Und was jetzt anstünde, das mal weiter zu hinterfragen und zu prüfen mit Szenarienmodellen, Interviews mit Bürgermeistern, Entscheidungsträgern, was würde dann passieren? Welche Rahmung wäre notwendig, um mit so einer Vorgabe umgehen zu können? All das ist noch nicht geschehen. Ich habe schon mehrfach versucht, dafür eine Förderung zu bekommen. Aber Sie können sich vorstellen, dass das jetzt nicht vielleicht sogar das beliebteste Forschungsprojekt ist bei den Mittelgebern. Aber das stimmt also noch aus. Das muss man jetzt einfach mal so am Rande noch erwähnen. Dennoch kann man natürlich schon mal sich Gedanken machen darüber, was würde dann passieren. Und beim ersten Zugriff würde ich sagen, ja, wenn die Einwohnerzahl wächst, dann, also jetzt Hamburg, die dürfen, sollten in dem Rahmen auch neu bauen können.
Also wir sagen jetzt mal allen, die das hören und die vielleicht in irgendwelchen Kommunen arbeiten im Stadtplanungsbereich, macht euch schon mal bereit, erklärt schon mal eure Bereitschaft, euer Interesse, denn wenn es dann das Forschungsprogramm gibt und wir suchen quasi in dem viel zitierten Reallabor eine Kommune, die mal vorwärts gehen möchte und die alle innovativen Möglichkeiten ausschöpfen möchte, wie kann man denn dann eben zum Beispiel, wie geschildert, diejenigen, die auf ziemlich großer Fläche leben, motivieren, mit einem kleinen Bonus umzuziehen, woanders hin und. Also alle Möglichkeiten, die man sich in so einem Baukasten denken kann, damit Fläche frei wird auf andere Art und Weise als durch einen Neubau. Und das alles müsste man mal durchexerzieren und ins Leben rufen und dafür bräuchte man einfach mal die eine oder andere Kommune, die sagt, das wollen wir gerne machen und Nummer 1 Top-Priorität und dann gibt es vielleicht noch einen schönen Fördertopf, der das Ganze ein bisschen versüßt. Ne?
Ja, das würde natürlich, also das Moratorium muss an sich konzeptionell schon bundesweit angelegt sein, für alle Kommunen, müssten da quasi dann mitmachen, weil so haben wir ja das Wettbewerbsdilemma zwischen den Kommunen. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was würde jetzt passieren, wenn die Stadt Osnabrück sagt, wir machen jetzt keinen Neubau und probieren halt irgendwie mal da, ich sag mal, einen Wohnungswechsel in Bewegung zu bringen mit Kampagnen und so weiter und die in Münster und Oldenburg sagen, ja, bei uns geht's weiter wie bisher, dann würden die Leute wahrscheinlich nach Münster oder nach Oldenburg ziehen oder nach Bielefeld.
Die Lokalzeitung in Oldenburg, ich sehe schon, wie die jubeln.
Ja. Aber das in einer Stadt zu machen, das kann man knicken. Gilt auch zum Beispiel für Tempo 30. Es gibt viele Limit-Vorschläge, die ich habe. Tempo 30 hat Regelgeschwindigkeit in den Städten bundesweit. Es gibt nur Vorteile für alle Beteiligten. Der Verkehr fließt besser, alles. Der Sachverständigenrat des Bundesverkehrsministers empfiehlt einhellig ein Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit. Das heißt also an den großen Stellen, wie jetzt hier die Donau-Schwedstraße, da darf man vielleicht dann noch 50 fahren. Aber die Stadt muss halt umgekehrt festlegen, wo man schneller fahren darf. Ansonsten gilt erstmal überall Tempo 30. Ja, jetzt würde das angenommen Oldenburg machen. Und dann werden die Leute nicht vielleicht fuchsteufelswild und dann fahren die nach Bremen einkaufen oder Delmenhorst, wie auch immer. Da würde kein Bürgermeister würde sich das trauen, aus Angst, dass die Nachbargemeinde davon profitiert. Und aus diesem, sagen wir, interkommunalen Wettbewerbsdilemma, das sich durch viele Bereiche zieht, angenommen hier, sie wollen Parkflächen zurückbauen, also PKW-Stellplätze, weil sie sagen, wir wollen, unsere Stadt soll grüner werden und an Lebensqualität gewinnen. Auch da würde sofort der Einzelhändler aufschreien und sagen, nein, das können wir nicht machen, dann gehen die Leute nicht mehr zu uns einkaufen, sondern in die Nachbargemeinde. Gewerbegebiete auf der grünen Wiese, genau das gleiche. Dann gehen die an die Nachbargemeinde. Das heißt, man muss die Leute quasi aus diesem Wettbewerb, die Entscheidungsträger der Kommunen, aus diesem Wettbewerbsdilemma herausholen. Das geht nur, wenn alle mitmachen. Das gilt übrigens für ganz viele Bereiche, auch für uns. Nicht? Die Leute wollen wissen, dass die anderen auch mitmachen. Fragen Sie mal Ihren Nachbarn, ob ihnen der Klimaschutz egal ist. Der wird sagen, nein, das ist ganz wichtig. Steigt in ein Auto, fährt zum Flughafen.
Und das ist ganz normal. Kann man dem gar nicht zum Vorwurf machen. Warum? Weil sich jeder alleine für sich denkt, was bringt das denn schon, wenn ich alleine mein Verhalten verändere und alle machen weiter wie bisher? Hat doch gar keinen Effekt. Und so ist das ganz rational auf individueller Ebene. Nur führt dieses individuelle rationale Verhalten zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis. Denn niemand will den Klimawandel. Und deswegen ist es so wichtig, die Menschen in eine Situation zu versetzen, dass sie teilweise, oder halt auch Kommunalpolitiker, dass sie in manchen Aspekten gar nicht mehr anders können, als verantwortungsvoll zu handeln. Nicht? Uwe Schneidewinder nennt das dann einen Ermöglichungsrahmen. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele. Das mit dem Wohnflächenmoratorium ist jetzt radikal. Nicht? Das Staats- und Landnahme zu begrenzen, radikal. Aber an vielen anderen Stellen haben wir schon längst solche Limits. Und das Wichtigste oder das Faszinierendste ist die sogenannte Ökodesign-Richtlinie. Daraus haben sich sehr viele Verordnungen jetzt entwickelt. Die bekannte ist die für die Sparlampen. Die sogenannte Sparlampenverordnung. Mittlerweile sind ja die konventionellen Lampen vom Markt verschwunden. Und sie hätten noch 30 Jahre versuchen können, die Leute zu überzeugen, wie sinnvoll Sparlampen sind. Das wäre nicht marktdeckend geworden von alleine. Jetzt gibt es 100%ig Sparlampen. LED-Technologie hat jetzt einen Riesenschub bekommen und die Leute können jetzt ganz bestens damit leben. Da war es jetzt schwer, da wurde viel darüber diskutiert. Viele wissen aber zum Beispiel gar nicht, dass ihre HiFi-Anlage, die sie jetzt im Laden kaufen, nur noch maximal ein halbes Watt Standby-Verlust hat. Das war früher, lag das bei, also sagen wir mal, so ein Fernseher, normaler hat häufig 50 Watt noch Standby-Verlust gehabt. Alle Geräte dürfen jetzt maximal noch ein halbes Watt Standby-Verbrauch haben und das hat, schreibt eine europäische Verordnung vor. Und das gibt es für Heizungszirkulationspumpen, jetzt für Staubsauger, im Gebäudebereich diese Vorgabe für Niedrigenergiestandard. Viele Produkte, da ist es jetzt quasi realisiert worden, für Kühlschränke, sie kriegen jetzt keinen A-Klasse-Kühlschrank mehr zu kaufen, sondern nur noch A+ und demnächst auch nur noch A++. Man entlastet die Leute, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, nehme ich jetzt das besonders sparsame Gerät oder spare ich lieber jetzt beim Kauf des Geräts und nehme den C-Klasse-Kühlschrank, den gibt es jetzt gar nicht mehr. Und insofern, ich meine, das kann man zu Recht als Ermöglichungsrahmen bezeichnen, weil es die Leute entlastet, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Das wollen die Leute nicht. Sie wollen im Prinzip einfach ein Produkt kaufen, von dem sie wissen, dass es gut ist und lange hält. Und wenn man von der Produktseite her den Rahmen schafft, dann ist das für die Leute sehr bequem. Und darüber, es hat keinen Protest und keinen Aufschrei über diese Standby-Verordnung gegeben. Und ich gebe zu, mit diesem Wohnflächending, das wäre jetzt erstmal, das wäre ein gravierender Einschnitt, vielleicht wäre da auch der richtige Weg, das schrittweise einzuführen. Dass man sagt, in Oldenburg, wenn die Bevölkerung nur langsam wächst, dass man systematisch herangeht, Baulücken zu schließen und so weiter oder Kampagnen zu fahren. Und das Moratorium, dieser Begriff, ist jetzt vielleicht auch erstmal so ein Stichwort, was die Diskussion dazu überhaupt erstmal entfachen soll.
Also ich kann mir verschiedene Varianten vorstellen, wie man da schrittweise rangeht. Eine Denkweise wäre zu sagen, naja, es gibt ja auch Städte, die sagen wir, im Osten Deutschlands 20-30% und mehr Einwohner verloren haben. Das heißt, man könnte ja mal anfangen, im ersten Schritt sagt man so, alle, die innerhalb von dem und dem Zeitrahmen so und so viel Einwohner verloren haben, da fangen wir jetzt mal an. Nicht? Das ist also ganz harmlos. Ich meine, da ist wahrscheinlich, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass diejenigen da in der Lokalpolitik, die ohnehin sehr damit zu kämpfen haben, all ihre Leerstände zu bekämpfen und von denen manche ja schon ohnehin dabei sind, auch hauptsächlich darüber sich Gedanken zu machen, wie sie die Leerstände füllen können, wie sie ihre Städte überhaupt lebendig halten können und die dann ohnehin nur noch in wenigen Fällen Neubau genehmigen, dass man denen quasi noch so einen kleinen Schubs gibt und sagt, okay, hier geht's jetzt gar nicht mehr. So, dann haben die es auch ein bisschen einfacher, den Kräften, die da immer den Neubau pushen wollen, zu sagen, ja, tut uns leid, wir sind jetzt eine Kategorie X, Kategorie C, was auch immer, Kategorie Moratorium-Kommune. Bei uns ist der Einwohnerverlust so stark, bei uns geht das jetzt halt nicht mit dem Neubau. Na, und dann wird das halt schrittweise ausgedehnt auf die Kommunen, die eben, was weiß ich, 20% Einwohnerverlust hatten, 10% und so weiter. Also das wäre so eine Denkweise einfach mal, wie man das vielleicht erweitern kann und natürlich, wenn möglich, dann auch noch auf eine gesamte Region, um diesen kommunalen Wettbewerb da auszuheben, den Sie geschrieben haben. Andere Möglichkeit wäre, auch so als spontane Idee jetzt mal, Man kann ja auch die Quadratmeter Wohnfläche pro Person als Anhaltspunkt nehmen. Man kann sagen, gut, wie viel ist hier gebaut worden, was haben wir hier? Und dann sieht man ja in fast jeder Region in Deutschland, dass zumindest in jedem Bundesland auf jeden Fall, dass nach wie vor Wohnfläche pro Person steigt. Das heißt, dann kann man sagen, okay, wir gucken an, die Kommune, was haben wir jetzt hier für Zahlen erreicht und sagen dann eben, also da, wenn das und das Limit erreicht ist, da müssen wir jetzt erstmal eine Grenze setzen und diese Grenze wird dann eben im Laufe der Zeit immer strenger. Also ich denke mal, schrittweise Annäherung ist durchaus möglich und dann wird man sehen.
Ja, so ist es. Also es ist nicht mehr kompatibel jetzt mit dem Wachstums Dogma, was unsere Wirtschaft prägt. Die braucht ja ständig Neubau, nicht? Die braucht neue Produkte, immer mehr Produkte. Es reicht ja nicht, wenn wir einen neuen Fernseher kaufen, wenn der alte kaputt ist. Es reicht ja nicht. Die Wirtschaft wächst ja nur, wenn wir dann noch also schneller wieder einen neuen Fernseher kaufen oder noch zusätzliche Geräte. Und für die Wirtschaft ist es auch wichtig, dass gebaut wird, dass neu gebaut wird. Das jetzt rein wachstumspolitisch betrachtet. Und die meisten Politiker sind eigentlich fixiert auf dieses Wachstumsdogma.
Wobei ich auch glaube, dass der Teil der Wirtschaft, der Wachstum wirklich im Sinne von größeren Volumen, mehr Produkten, mehr neuen Produkten und so weiter, dieser Teil der Wirtschaft, der wird halt gern gehört und der ist auch gern besonders laut, während es ja einen großen Teil auch der Wirtschaft so als, was heißt schon Wirtschaft, ne? Da gibt es ja sehr, sehr viele Unternehmen, die als Hauptgeschäft jetzt schon haben, Bestand zu verwalten, Bestand besser zu machen, Dinge zu reparieren, zu sanieren, die aber vielleicht nicht immer so laut sich zu Wort melden oder vielleicht auch nicht so stark gehört werden. Also woran es liegt, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwo glaube ich gar nicht mal. Ich meine, das macht jetzt nicht die Wirtschaft kaputt. Man sagt ja immer, klar, sanieren ist viel arbeitsaufwendiger als Neubau. Da steckt viel mehr Arbeitsplatz drin. Also dass das jetzt zu einer Katastrophe bei unserer Wirtschaft führt, das glaube ich noch nicht mal. Ne?
Ja, das glaube ich. Ja, das kann man auch so sehen, genau. Wenn man jetzt sagt, den Bestand ertüchtigen und so weiter, Da werden ja auch auf jeden Fall sehr viele Jobs erhalten, definitiv. Ja.
Aber jetzt muss ich einen Punkt noch ansprechen, den Sie selber aufs Programm gebracht haben, wo Sie vorher gesagt haben, Mensch, da müssen wir unbedingt auch drüber sprechen, denn all diese Dinge, die nicht nur radikal sind, sondern ja auch eine Einschränkung bedeuten. Nicht? Also die Kommune, die gerne noch diese eine Ortsumgehung hätte oder den tollen Autobahnanschluss und die Region mit ihrem Flughafen, was sagen wir denn in Berlin? Ich meine, wenn die dann irgendwann mal den Flughafen fertig bekommen und dann dürfen die nicht mehr Flüge haben als bisher schon, das ist ja, also ich meine, das wäre ja nun also entsetzlich, ne? Das heißt, da wird die Freiheit eingeschränkt. Ja. Und beim Wohnen, da haben wir jetzt mehr so die emotionale und persönliche Ebene, dass die junge Familie, die immer beschworen wird, gibt es eigentlich noch klassische junge Familien mit Kindern, die bauwillig sind? Und man sagt auch immer, die Familienstrukturen ändern sich so, vielleicht ist das auch nur ein Mythos und die gibt es alle überhaupt nicht mehr. Aber wahrscheinlich gibt es ein paar noch, was in Deutschland immer rumreist von Kommune zu Kommune und die dann immer als Beispiel genommen werden. Viele Reisende sind das, die nirgendwo eine Heimat haben, weil Neubau so kritisiert wird von unverständigen Menschen. Nein, gut. Also zurück dazu, die Kommune, die sagt, wir wollen doch den jungen Paar und so weiter erlauben zu bauen, das kann man denen doch nicht verbieten. Wo bleibt denn da die Freiheit?
Ja, das ist ein ganz entscheidendes Stichwort, mit dem ich dann automatisch konfrontiert werde, auf Podien oder solchen Veranstaltungen. Dann sagen die Leute ja, das ist ein Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen, das kann man nicht machen. Das sagen die auch wenn man sagt, also, dass Autos jetzt maximal 1,5 Tonnen schwer sein dürfen, nur noch bei so einem Vorschlag. Ja, dann sagen die auch, das ist ein Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger. Jetzt muss man sich mal einmal fragen, ja, mit was für Eingriffen in unsere Freiheitsrechte leben wir denn jetzt schon? Ich sag mal, die Anschnallpflicht im PKW ist ein Eingriff in meine Freiheitsrechte. Ist eindeutig so. Ich muss das machen, obwohl ich es nicht will, und das begrenzt mich in meiner Freiheit. Dieser Eingriff hat aber dazu geführt, dass wir locker 15.000 Tote weniger auf unseren Straßen haben. Dann würde jetzt wahrscheinlich jeder sagen, okay, das war es wert. Also dieser Eingriff in meine Freiheitsrechte, das geht in Ordnung. Die gesetzliche Rentenversicherung
Und die Gesundheitsversicherung, die Krankenkassen, die gesetzlichen, die wir haben, sind dann Eingriffe in meine Freiheitsrechte. Ich muss das bezahlen, diesen Beitrag, ob ich will oder nicht. Aber es führt dazu, dass ich meine Freiheitsrechte am Ende überhaupt ausleben kann. Wenn Sie sich die amerikanischen Verhältnisse jetzt vorstellen, wenn jemand wirklich existenziell bedroht ist, weil er zum Beispiel durch eine Operation bezahlen musste, eine einfache Blinddarm-OP für $8,000, sich dafür verschulden musste, der kann sich im Prinzip, also hat so wenig Geld, so wenig Möglichkeiten, dass er seine Freiheitsrechte eigentlich kaum noch ausleben kann. Er ist immobil, muss sich einschränken beim Wohnraum, bei Ernährung, kann keinen Urlaub machen, nichts. All das, was man tun kann, wenn man frei ist, kann er eigentlich kaum noch wahrnehmen. Insofern ist der Eingriff in die Freiheitsrechte, den wir hier erleben, den wir jetzt schon etabliert haben, dient dazu, dass wir unsere Freiheitsrechte überhaupt erst ausleben können. Man kann aber auch noch weitergehen und sich sagen, ja, was steht denn im Artikel 2 des Grundgesetzes? Da steht drin, ich sage mal zusammengefasst, jeder kann seine Freiheit so lange ausleben, wie er die Freiheitsrechte der anderen nicht einschränkt. Und ich finde es ja nur fair und angemessen, dass wir die Freiheitsrechte der zukünftigen Generation auch im Hier und Jetzt mit berücksichtigen. Ich bin auch davon überzeugt, dass die meisten Bürger das auch unterschreiben würden. Dass sie sagen würden, ja klar, auch die Freiheitsrechte meiner Enkel muss ich jetzt mitbedenken. Und wenn man das so wendet, also Liberalismus so denkt, dann kriegt liberale Politik ein ganz neues Gesicht. Ich sage immer, wenn man das so betrachtet, könnte die FDP die Partei der radikalen Umweltpolitiker werden. Das ist durchaus, finde ich, eine faszinierende Vorstellung. Es ist eine liberale Idee, die dahinter steckt. Und insofern absolut tragfähig und akzeptabel. Und insofern meine ich auch, dass solche politischen Rahmenbedingungen, so sie von den Bürgern mitgetragen werden. Wir leben ja in einer Demokratie, Gottlob, und wir können kein Moratorium verabschieden oder sonst was, ohne dass die Bürger dabei sind. Man muss sie irgendwie so weit bringen, dass sie denn bereit sind, diesen Eingriff in ihre Freiheitsrechte zu akzeptieren. Und das geht nicht von heute auf morgen, das ist mir klar. Aber an sich ist es gerade für den Erhalt der Freiheitsrechte da und mitnichten eine Einschränkung.
Also, wenn wir möchten, dass unsere Kinder, unsere Enkel, die Freiheit haben, in einer Welt zu leben, die keine chaotischen Klimazustände hat, und wenn wir möchten, dass unsere Kinder und Enkel in Städten leben, die auch lebenswert sind und nicht total kaputt gemacht, weil nun überhaupt kein Handel mehr in der Innenstadt übrig ist, weil nur noch Shoppingcenter übrig sind und weil die Menschen alle irgendwo in so amerikanischen Zuständen in Suburbia leben und die Innenstädte, also da ist nun leider keine mehr übrig, alles ist tot und ausgestorben sozusagen. Wenn wir möchten, dass unsere Enkelkinder diese Freiheit haben, ein schönes, lebenswertes Leben zu leben, so wie wir es noch dürfen, wir die Glücklichen und vom Schicksal begünstigen, die wir jetzt in dieser schönen Zeit leben dürfen, tja, dann müssen wir wohl gewisse Einschränkungen bei der Art und Weise unseres Lebens, unseres Konsums und auch unserer Wohnfläche.
Ja, aber nur bei der Expansion. Finde ich immer wichtig festzuhalten. Es geht nicht darum. Das kann man auch diskutieren, dass man wirklich sagt, weniger, runter, mit von dem, was man hat, weniger. Aber zu sagen, nicht noch mehr, immer noch mehr, immer noch größer, das ist an sich, sagen wir jetzt aus der individuellen Perspektive, an sich realistisch. Nur, wie kriegt man das hin, den Rahmen, dass es nicht immer mehr wird? Das ist, ich sag mal, ein faszinierendes Projekt.
Genau, im Sinne von der einen oder anderen Tagung, wo war ich da, weniger, besser, mehr bei der Suffizienz. Also über das weniger müssen wir noch gar nicht sprechen, wenn wir nicht vielleicht erstmal dieses immer mehr wegkriegen.
Aber wir sind jetzt ja schon einen Schritt weiter, nicht? Wir reden jetzt darüber, es gab einen Kongress darüber, man darf über Suffizienz überhaupt wieder öffentlich reden. Das war vor 3-4 Jahren war das noch. Weil da hätte man nirgendwo einen Aufsatz publizieren können mit dem Begriff im Titel. Das hat sich schon geändert, weil die Erkenntnis auch in der Wissenschaft sich da so langsam durchzusetzen beginnt, dass effiziente Technologien können viel bewirken und erneuerbare, also naturverträgliche Technologien,
aber man kann die Ziele mit viel größerer Gewissheit erreichen, wenn wir auch beim Lebensstil ansetzen. Also wenn wir die technischen Innovationen durch kulturelle Innovationen, durch einen kulturellen Wandel ergänzen, dann erreichen wir diese Ziele viel, viel leichter. Und insofern ist das momentan en vogue, über veränderte Lebensstile zu sprechen. Ist kein No-Go mehr und vielleicht hält das noch ein bisschen an. Also vielleicht darf man auch in einigen Jahren noch darüber reden. Wir werden sehen.
Dann hoffen wir, dass wir einen kleinen Anstoß gegeben haben in kultureller Hinsicht und bezüglich der Lebensstile, dass unsere lieben Zuhörer da das eine oder andere sich durch den Kopf gehen lassen, nachdenken. Und in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne, hat mich gefreut.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.